Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Hallo, guten Abend. Schön, euch zu sehen. Genau, wir machen weiter heute Abend mit der Apostelgeschichte und der Text, den wir uns heute angucken werden, der ist so ein bisschen, oder der geht eigentlich primär um ein Thema, nämlich um Hochmut, um Stolz. Deswegen heißt die Predigt, Hochmut kommt vor dem Fall. Und Jakobus, falls das jetzt schon geht, Kapitel 4, Vers 6, passt sehr gut dazu. Ich lese mal vor, da heißt es, was sagt Jakobus dort? Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und genau dieser Vers, der fasst eigentlich heute die Predigt zusammen. Gott widersteht den Hochmütigen, den Stolzen, aber den Demütigen, den gibt er Gnade. Wir werden sehen, was es bedeutet, stolz zu sein, welche Auswirkung Stolz hat und warum es ein Segen ist, demütig zu sein und Jesus zu folgen. Und ich möchte anhand eines Beispiels, was versucht wird, hier gleich ranzuschmeißen, nämlich anhand eines Beispiels der Titanic, mal in dieses Thema einzusteigen mit euch. Genau. Ich glaube, umso jünger jetzt die Generation ist, desto weniger kennt man historische Sachen. Nein, also jetzt die so ein bisschen sehr weit weg sind. Titanic war ein sehr, sehr großes Schiff. Und es ist eigentlich ein super Beispiel für den Hochmut von Menschen. Wenn die etwas erschaffen, dann sind sie stolz auf etwas und denken, wir haben keine Konkurrenz, uns kann niemand was. Und die Titanic ist eigentlich so ein Ding, also ein großes Schiff, was auch diesen Hochmut der Menschen symbolisiert. Denn 1912 stand die Jungfernfahrt, also die erste Fahrt der Titanic an, dem größten Passagierschiff zur damaligen Zeit. Die Titanic war eines der fortschrittlichsten, beeindruckendsten Schiffe ihrer Zeit. Sie galt als ein technisches Meisterwerk, als ein Luxuswunder. Und wie schon gerade gesagt, sie stand als ein Symbol für Fortschritt damals. Die Leute haben sich was eingebildet, gerade der Westen und dann England. Was für ein Schiff, habt ihr gerade gesehen. Ist jetzt schon untergegangen, genau. Und die Menschheit bildete sich drauf was ein. Sie war das längste und schwerste Passagierschiff der Welt und für diese Größe unglaublich schnell. Wie aktuelle Luxusliner hatte sie alles, was das Herz begehrt. Zur damaligen Zeit war das unglaublich. Sie hatte ein Schwimmbad, sie hatte eine Turnhalle, Therme, elektrische Aufzüge sogar, fließend warmes Wasser, was für uns normal ist, aber damals war es Wahnsinn. Sie hatte heftigste Seele, vielleicht können wir das nochmal ranschmeißen. Dann hatte sie so Marmortreppen, das sind so zum Beispiel solche Sachen, also total wie so ein fettes Schloss. Also Wahnsinns-Luxus-Ding, alles auf dem Wasser. Und sie galt sehr sicher. Nämlich, unter anderem lag es daran, weil sie hatte das modernste Funksystem an Bord, welches für Notrufe und für Nachrichtenverkehr rund um die Uhr bedient wurde. Das Bild noch nicht. Und allgemein wurde dieses Schiff so sicher gebaut, dachten die, dass dieses Schiff eigentlich nicht zu sinken wäre. Oder selbst wenn irgendwie Wasser reinlaufen würde in dieses Schiff, haben sie so Vorkehrungen getroffen, dass selbst dann das Schiff irgendwie mit ein bisschen Wasser drin trotzdem noch weiter bis zum Ziel fahren könnte. Das war die Idee der Ingenieure der Titanic. Die Reederei White Star Line sagte, und jetzt können wir zu dem Artikel kommen, der jetzt rangeschmissen wird, dass sie ein unsinkbares Schiff sei. Steht hier drauf. Es war ein Artikel und ging rund um die Welt. Es wird bis heute davon erzählt, dass zuständige Crewmitglieder von ihr sagten an dem Tag der Jungfernfahrt, dass selbst Gott sie nicht versenken könne. So hochmütig waren die Leute, die Zuständigen von der Titanic. Die Titanic war das Sinnbild für menschlichen Hochmut. Doch Hochmut kommt vor dem Fall. Denn in der Nacht, am fünften Tag ihrer Jungfernfahrt, sank innerhalb von 2,5 Stunden in einer ganz kurzen Zeit das mächtigste Schiff der Welt, weil es einen Eisberg, die Natur, rammte. Von den 2224 Passagieren starben 1500 Menschen. Es ist einer der größten Schiffsunglücke, die die Welt je gesehen hat. Und es zeigt uns, der Mensch hat nichts unter Kontrolle, auch wenn er es in seinem Stolz von sich denkt. Genau, muss man sich mal vorstellen, was das für ein Ausmaß war. 5 Tage war dieses Schiff nur auf dem Wasser. Geld weggeschmissen, können wir auch sagen. Also ich will nur sagen, Wahnsinn, zack. Und plötzlich war so ein Aufwand dahin. Hochmut kommt vor dem Fall. Die Titanic zeigt uns, wie Gott den Stolz der Menschen Grenzen setzt. Und dieses Beispiel führt uns eigentlich perfekt zur heutigen Geschichte. Das ist eigentlich fast parallel, kann man die Story der Titanic nehmen und ummünzen auf unsere heutige Geschichte. Denn wir werden uns heute mit einem König beschäftigen. Ein König, welcher sehr, sehr stolz war. Auch bei ihm werden wir sehen, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Wir werden sehen, wie Gott einem stolzen Menschen seine Grenzen aufzeigt. Und deswegen möchte ich jetzt mit euch die ersten 3 Verse des heutigen Textes lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 12, gucken wir uns an zusammen. Und dann erstmal die Verse 20 bis 23. Steht hinten auch dran. Da heißt es, Herodes war aber erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon. Da kamen sie einmütig zu ihm und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs seine Nahrung erhielt. Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Die Volksmenge aber rief zu ihm, das ist die Stimme Gottes und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschied, also er starb, von Würmern zerfressen. Diese Verse zeigen uns einen sehr, sehr stolzen König. König Herodes ist der Inbegriff für einen hochmütigen und stolzen Menschen. Und ich möchte am Anfang kurz mal darauf eingehen, was ist denn Hochmut? Was ist das genau? Kurze Definition. Hochmut ist eine überhebliche, stolze und arrogante Haltung, bei der sich jemand für etwas Besseres, für klüger und für wertvoller als andere hält. Man fühlt sich anderen überlegen und wertet sie ab. Also man achtet die anderen für geringer als sich selbst. Hochmut ist selbstsüchtig und sucht die eigene Ehre. Und dieser Stolz dreht sich dann nur um sich selbst und achtet nicht auf die Bedürfnisse anderer. Nein, die anderen haben sich um die eigenen, also um meine Bedürfnisse zu kümmern. Wir sehen also, Hochmut, Stolz ist zuallererst eine Haltung. Eine Haltung und eine Haltung beginnt wie jede Sünde erstmal hier, im Herzen. Markus Kapitel 7, 21 und 22. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Hochmut kommt hierher. Wir sind die Quelle selbst von Hochmut. Und diese Haltung, dieser Hochmut, der äußert sich dann auch praktisch im Leben. Es fängt mit Gedanken an und wenn man nicht aufpasst und diese Haltung nicht im Keim erstickt, diesen Hochmut nicht schon an der Wurzel unterdrückt, dann mündet Hochmut in Worten und in Taten den anderen gegenüber. Und genau das sehen wir bei Herodes. Wie äußert sich Hochmut in seinem Leben? Wie äußert sich sein Stolz, wenn wir die Verse angucken, die wir gerade gelesen haben? Ich möchte erstmal vielleicht ihn nochmal einordnen. Wer war Herodes? Das ist so eine Persönlichkeit aus der Bibel. Wir lesen nicht viel von ihm in der Bibel. Aber vielleicht einfach allgemein gesagt, er war der König über das damalige Israel oder Judäa. Israel war von den Römern besetzt und Herodes aber stand nicht im Konflikt mit den Römern, sondern er war bei den Römern sehr beliebt. Aber nicht nur bei den Römern war er sehr beliebt, auch bei den Juden tatsächlich, die halt da gelebt haben. Denn Herodes, der hielt viele jüdische Traditionen und wies scheinbar auch eine gewisse Gottesfurcht vor. Und das war für die Juden Sechser am Lotto. So ein König, der auch irgendwie ja, Rituale einhält, ist der Hammer. Und jetzt kommen wir zu seinem Charakter, zu seinem Stolz. Wie zeigt sich der Hochmut bei Herodes praktisch? Zum Beispiel in seiner Beliebtheit bei den Römern und bei den Juden. Denn er tat wirklich alles, damit er bei den Römern und bei den Juden gut ankommt. Und wie hat er das gemacht? Das haben wir letzte Woche gehört. Er verfolgte die Gemeinde, er verfolgte die ersten Christen. Jakobus, haben wir gelesen, wurde hingerichtet. Petrus wurde eingesperrt, damit er dann hingerichtet wird. Und nachdem dann Petrus von einem Engel befreit worden ist aus dem Knast, wurden dann daraufhin die Wachen hingerichtet, die das zugelassen haben, dass Petrus abhauen konnte. Keine Gnade von Herodes, weil sein Befehl missachtet wurde, weil sein Stolz gebrochen wurde. Herodes stellte alles unter seinen Bedürfnissen, damit er an der Macht bleibt. Und diesen stolzen Charakter, den sehen wir dann auch in der heutigen Geschichte, in den heutigen Verse. Und wir sehen, wie der Hochmut von Herodes heute zum Höhepunkt kommt. Vers 20, da heißt es nochmal, Herodes war aber erzürnt über die Bewohner von Tyros und Sidon. Oder wie die Luther-Übersetzung sogar sagt, Herodes, er wollte aber Krieg führen gegen die Einwohner von Tyros und Sidon. Was wir daraus ziehen können, bestand ein Konflikt. Ein Konflikt zwischen Judäa, also dem Herrschaftsbereich von Herodes, und zwischen denen und Tyros und Sidon, also diesen Städten. Diese Städte, die lagen direkt im Grenzbereich von Judäa und sie führten mit Judäa zusammen Handelsbeziehungen. Und darin bestand wahrscheinlich auch der Konflikt. Herodes saß aber bei diesem Konflikt, bei diesem Handelsbeziehung am längeren Hebel. Denn das Ding ist, und das haben wir auch gelesen in den Versen, dass die ganze Nahrung von Sidon und Tyros aus Judäa kam. Das heißt, Herodes hatte die Macht darüber, weil die Nahrung, das Essen, ja, die ganze Sache, wovon diese beiden Städte abhängig waren, aus Judäa kam. Und jetzt kommen wir wieder zu seinem selbstsüchtigen Charakter, denn diesen Vorteil, den nutzte er aus. Er war wahrscheinlich gekränkt, da er nicht von den Städten die gewünschte Anerkennung bekam. Und in seinem gekränkten Stolz machte er den Städten dann eine Kriegsandrohung. Er machte Druck und erpresste sie. Anstelle, wie es sich vielleicht gehört für einen guten König, anstelle diplomatisch eine Lösung zu suchen und zu reden, will Herodes Krieg. Und durch die Abhängigkeit kamen die Menschen der Städte auf Herodes zu und überredeten ihn, Frieden zu schließen. Sie waren so unter Druck und durch den Stolz von Herodes getrieben und tanzten nach seiner Pfeife. Es wirkt fast so, als ob er sie dazu brachte, sich unterwürfig und demütig um seine Gunst zu bemühen. Als würden sie auf allen Vieren angekrochen kommen. Bitte, Herodes, lass uns Frieden schließen, du großer König. Was sehen wir gerade hier auch bei diesem hochmütigen Charakter? Nicht Herodes kam auf die Städte zu, auf Tyros und Sidon, auf diese Delegation. Und es wurde ein Kompromiss geschlossen, die von Herodes ausging. Nein, die Städte kamen auf Herodes zu. Noch einmal, auch dann die Verse, da heißt es, da kamen sie einmütig zu ihm. Nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden. Sie bettelten um Frieden. Das ist der König Herodes, ein selbstzentrierter, hochmütiger Mensch, welcher alles tut, damit er die Ehre bekommt. Und Jakobus Kapitel 3, Jakobus, der bringt das Verhalten von Herodes sehr, sehr gut auf den Punkt. Jakobus bringt auf den Punkt, was es bedeutet, selbstsüchtig zu sein. Da heißt es nämlich, wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit, denn das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, nicht von Gott kommt, sondern eine irdische, eine seelische, eine dämonische Weisheit, die vom Teufel kommt. Und Vers 16 weiter, denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Und das sehen wir bei Herodes. Selbstsüchtig stiftet er Unordnung und er ist bereit, jede böse Tat zu tun, Menschen umzubringen und einen Krieg anzufangen, nur um an der Macht zu bleiben und die Ehre zu bekommen. Und wenn man sich jetzt mal vergleicht mit Herodes, das ist vielleicht ein bisschen krass. Ich meine, es ist ein sehr drastisches Beispiel für Stolz. Vielleicht sind wir nicht wie Herodes und wir würden jetzt nicht sofort aus Selbstsucht heraus und Stolz anfangen zu morden und Kriege zu führen. Aber was dieses Beispiel auf jeden Fall erstmal macht, ist uns zu warnen. Es warnt uns wahnsinnig deutlich, dass wir uns regelmäßig überprüfen sollen, in welchen Bereichen wir mit Stolz zu kämpfen haben. Weil dieses Beispiel von Herodes zeigt uns, wie viel Böses aus Hochmut entspringt. Eine Gefahr geht von Hochmut, von Stolz aus. Die Gefahr, sich in große Sünde zu verstricken und anderen Leid zuzufügen. Sich in eine Sünde zu verstricken, welche dich von Gott trennt. Und deswegen will ich uns jetzt schon mal auffordern, direkt hier, gut, schon ein bisschen fortgeschritten, aber am Anfang quasi, zu sagen, hey, geh an die Wurzel des Problems. Geh an dein Herz, wenn du merkst, da ist Stolz, geh daran. Es sollte uns veranlassen, zu prüfen, wo wir selbstsüchtig nur an uns denken, uns gegenüber andere erheben und andere ausnutzen. Und vielleicht tun wir das sogar unterbewusst. Ich glaube, manchmal schnallen wir gar nicht, wie stolz und selbstsüchtig wir sind. Wir handeln einfach aus Selbstsucht, weil wir besser dastehen wollen als die anderen. Aber wir alle haben schon 100% ähnlich wie Herodes gehandelt und durch Worte und Taten uns über unseren Nächsten erhoben, um selbst gut dazustehen. Stolz ist der Ursprung für Unordnung und jede böse Tat. Also ersticke Stolz und Selbstsucht, sobald du ihn bei dir entdeckst. Sobald du mit dem Radar unterwegs bist in deinem Herz und merkst, da bin ich stolz, ersticke es. Also, wir sehen, rücksichtslos und selbstverliebt handelt Herodes. Er erhebt sich über seine Mitmenschen. Aber nicht nur das, und jetzt geht's weiter. Nicht nur das, dass er sich über seine Mitmenschen erhebt. Er geht noch einen Schritt weiter. Und das ist das größte Problem von Hochmut. Nämlich Stolz und Hochmut richtet sich nicht nur gegen deinen Nächsten, sondern Stolz und Hochmut richtet sich auch gegen Gott. Apostelgeschichte, Kapitel 12, lesen wir dann ab Vers 21 bis 23. An dem Tag, der für die offizielle Beendigung des Streits vorgesehen war, erschien Herodes in königlichem Prunk. Also das ist so wie so ein fetter König. Er hat seine beste Kleidung ausgepackt, damit alle sehen, wie herrlich er ist. Und er erschien vor dem versammelten Volk. Er nahm auf der Tribüne Platz und hielt eine feierliche Rede an die Delegation aus Tyros und Sidon. Vers 22, begeistert jubelte das Volk ihm zu. Was jubelten sie? So spricht Gott. So spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Und Herodes ließ sich das gefallen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Anstelle sich nüchtern über den Frieden zu freuen, zelebriert sich Herodes selbst. Protzend in seinem besten Outfit setzt er sich vor die Bevölkerung und vor den Zuständigen von Tyros und Sidon hin und hält eine Rede. Und in dieser Rede drückt Herodes sehr wahrscheinlich keine Dankbarkeit oder irgendwie Ehre oder Respekt gegenüber der Delegation von Tyros und Sidon aus, dass er sagt, ey, danke, dass ihr auf mich zugekommen seid, dass wir einen Kompromiss gefunden haben. Nein, höchstwahrscheinlich stellte er sich in seinem Outfit vor die Bevölkerung hin und zelebrierte sich selbst, wie genial, was für ein gnädiger und toller König er denn ist, der Frieden gestiftet hat. Die Rede ging wahrscheinlich nur um ihn selbst. Aber nicht nur, dass er nicht die Delegation von Tyrus und Sidon irgendwie beachtete in dieser Rede. Viel, viel schlimmer ist, dass er nicht Gott in seiner Rede dankte. Er dankte Gott nicht dafür, dass er Frieden schenkt und eine Lösung für diesen Konflikt gab. Nein, Herodes möchte ganz alleine den Jubel um sich haben. Er möchte, dass ihm allein zugejubelt wird. Gott bekam keine Ehre. Selbstsüchtig möchte er allein die Ehre bekommen. Noch einmal, was haben sie gerufen? So spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Und Herodes ließ sich das gefallen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Alles drehte sich um Herodes und der Stolz kam zum Höhepunkt, als er selbst als Gott angebetet wird. Und spätestens jetzt wird es sehr, sehr ernst um Herodes. Denn er stellte sich nicht über andere Menschen, sondern sogar über Gott. Und ich möchte sagen, das ist das Hauptproblem von Stolz und Hochmut. Sobald wir aus einer stolzen Haltung etwas tun und selbst die Ehre haben wollen, stellen wir uns nicht nur über andere Menschen, noch einmal, nein, noch viel schlimmer, wir nehmen Gott die Ehre. Stolz richtet sich immer gegen Gott. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum? Nur wenn ich mal ein bisschen stolz bin, dann werde ich doch nicht gleich wie Gott betitelt. Also mir geht es doch nicht sofort wie Herodes, nur weil ich irgendwie mal ein bisschen stolz bin. Wo ist das Problem? Das stimmt vielleicht objektiv. Vielleicht wirst du nicht als Gott zelebriert. Ich glaube, keiner von uns. Aber in deinem Herzen sieht es anders aus. Denn sobald wir aus einer stolzen und selbstzentrierten Intention handeln oder nur denken und selbst die Ehre haben wollen, sind wir nicht besser als Herodes. Denn wir nehmen Gottes Platz in unserem Herzen ein. Dann leben wir nur noch für unsere Ehre und nicht für Gottes Ehre. Dabei heißt es doch in 1. Korinther zum Beispiel 10,31, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Gott gebührt immer die Ehre. Ihm allein, weil er der Schöpfer ist und weil wir zu seiner Ehre geschaffen sind. Er hat uns geschaffen zu seiner Ehre. Er hat uns geschaffen, damit er auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Und dazu kommt, dass wir auch keinen Grund haben, auf uns stolz zu sein. Das ist noch so dieses andere Ding. Wir haben keinen Grund, stolz zu sein. Denn alles, was wir haben, alles, was wir erreicht haben und auch erreichen werden, haben wir von Gott, dem Schöpfer. Und alles haben wir ihm zu verdanken. Denn alles kommt von ihm, weshalb ihm der Dank und die Ehre gebührt. Das heißt, einerseits, wir sind geschaffen zu seiner Ehre, aber dann sogar können wir uns noch nicht mal auf unsere Leistung was einbilden, weil alles, was wir tun, von ihm kommt. Alles, was er uns schenkt, kommt von ihm. 1. Korinther 4, Vers 7 bringt das super auf den Punkt. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Wir stehlen Gott die Ehre und vergessen, und das vielleicht sogar auch bewusst, von wem alles kommt. Anstelle mit dankbarem Herzen Gott zu ehren, indem wir ganz bewusst alles, was wir tun, für ihn machen, feiern wir uns lieber selbst und denken, dass wir uns selbst alles zu verdanken haben. Wir denken, dass wir die Ehre verdient haben und klammern Gott ganz aus. Und dann sind wir nicht besser als Herodes. Und ich möchte jetzt mal so ein paar praktische Beispiele nennen, weil wir sind häufig so ein bisschen, ja, dass wir vielleicht nicht verstehen, wie stoßen wir Gott vom Thron? Wir stoßen Gott vom Thron, wenn wir uns zum Beispiel für Sünde entscheiden. Wir sind hochmütig, weil wir denken, besser zu wissen, was gut für uns ist. Wir widersetzen uns Gottes Geboten und wir erheben uns dadurch über Gott. Und ich glaube, also jeden Tag fallen wir in Sünde. Jeden Tag erheben wir uns über Gott, weil wir denken, besser zu wissen, was gut für uns ist, wenn wir uns gegen ihn entscheiden und für Sünde entscheiden. Aber auch scheinbar positive Dinge können falsch sein, weil die Intention falsch ist, wie wir sie tun. Zum Beispiel, wenn du Sport zu deiner Ehre treibst, um zum Beispiel gut bei Insta zu performen und gute Bilder zu machen, anstelle Gott zu ehren, dass du die Möglichkeit hast, deinen Körper fit zu halten, bist du stolz, dann ist etwas aus einer falschen Intention geschehen. Gott ist nicht auf dem Thron. Wenn du dich auftakelst, hübsch machst, um von den anderen Anerkennung zu bekommen, anstelle Gott zu preisen, wie er dich geschaffen hat, dann hast du auch wieder Gott vom Thron gestoßen. Vielleicht auch, wenn du dein Studium machst, um einen guten Status und Geld zu erlangen, wenn das nur diese Hauptintention ist, anstelle Gott zu danken, dass er dir deinen Studienplatz gegeben hat, stößt du Gott vom Thron. Und das kannst du auf jede Alltagssituation anwenden. Wenn du aus einer falschen Intention Sachen tust, dann ist Gott nicht mehr der Mittelpunkt. Alle Dinge sind nicht schlecht, aber werden dann schlecht, wenn du sie aus einem selbstsüchtigen Herzen machst. Denn dann bekommt Gott nicht die Ehre, sondern du. Und das passiert sogar in der Gemeinde. Das ist der nächste Step. Selbst in geistlichen Diensten können wir Gott vom Thron stoßen. Wir können aus einer falschen Intention geistliche Dienste machen. Und dann dienen wir aus einem stolzen Herzen, damit andere den Dienst wahrnehmen. Gott wird nicht geehrt, sondern du und dein Dienst. Das passiert sehr, sehr schnell praktisch auch vorne, also wenn man hier steht, unterwegs ist. Wie Predigen, Lobpreis oder Speaker, aber auch andere Dienste sind davon betroffen. Zum Beispiel Seelsorge. Stell dir mal vor, du bist ein Seelsorge-Heavy und du hast eine gewisse Quote, die du erfüllst und die Leute sind immer zufrieden mit dir. Und du bildest dir irgendwann darauf was ein, auf einen guten Dienst. Welcome home, du bist genial, wie du auf Menschen zugehst und Hochmut macht sich breit. Oder du dienst in der Küche und dein Team bekommt immer Lob für das beste Essen und so weiter. Oder auch Mission, du kannst sogar aus einer falschen Intention, wenn du willst, sogar dienen, also missionieren, wenn du davon ausgehst, ey, stolz bist, ich habe schon so viele Leute in die Gemeinde gebracht und damals war das noch so der Fall, andauernd vorne, um für die Täuflinge zu beten und irgendwann hast du auch schon so eine Strichliste geführt, boah, bin richtig toll im Missionieren. Plötzlich wird dein Dienst eine Performance, um unseren Stolz zu füllen. Auch hier will ich nochmal sagen, wir sollen unseren Dienst machen und wollen das Beste geben. Wir wollen Gast geben für Gott. Wir wollen exzellent sein zu Gottes Ehre. Wir sollen uns freuen auch nochmal, wenn Täuflinge im Taufbecken sind. Wir sollen uns freuen. Darum geht es nicht. Es geht nur dann um diesen Punkt, dass wir, sobald wir uns selbst mit diesen Diensten so sehr identifizieren und anfangen stolz zu werden, dann stoßen wir selbst in diesen geistlichen Aufgaben Gott vom Thron. Dann wollen wir nämlich mehr geehrt werden als Gott. Und das ist es, was Stolz so gefährlich macht und es fängt so schnell an, diese Sünde. Und das missfällt Gott sehr. Gott widersteht nämlich den Hochmütigen. Und das sehen wir auch in der Geschichte von Herodes. Wir sehen, dass Gott den Hochmütigen, den stolzen Menschen widersteht und die Sünde des Hochmuts sehr, sehr ernst genommen werden muss. Vers 23, gucken wir mal zusammen rein. Die Reaktion, nachdem Herodes die Ehre bekommen hat vom Volk und als Gott zelebriert worden ist, sehen wir jetzt hier. Da heißt es, da vollstreckte ein Engel des Herrn das göttliche Urteil an ihm. Und Herodes brach noch auf der Tribüne zusammen, von einer schweren Krankheit befallen und Würmer zerfraßen seinen Leib und er starb einen qualvollen Tod. Das ist eine brutal warnende Story, die uns echt warnt, die uns erschrickt, wenn man das liest. Gott bestraft Herodes, weil er selbst Gott sein möchte. Der dreimal heilige Gott lässt sich so etwas nicht gefallen. Die Geschichte zeigt uns, dass Gott heilig ist und dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Wenn wir uns in unserem Stolz zu sehr gegen Gott stellen und quasi selbst für Gott halten, dann wird das Konsequenzen haben. Und das sei uns auch eine Warnung, in Buße zu leben und Jesus um Hilfe und Vergebung zu bitten. Ich bringe nochmal Jakobus, Kapitel 4, da heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und dann fordert er uns heraus oder uns auf. So seid nun untertan, also Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch Gott, so naht er sich euch. Reinigt eure Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Das sollten wir tun beim Thema Stolz. Gerade in dem Kontext, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und dann diese Aufforderung, reinigt eure Hände, legt den Stolz endlich ab. Wir sehen, die Sünde Stolz ist sehr, sehr ernst. Und ich möchte dich ermutigen, Jakobus Aufforderung nachzukommen. Und das nicht aus Angst, sondern aus Respekt und Liebe zu Gott. Hochmut ist eine Sünde, welche von Gott trennt und wir Gnade und Vergebung von Jesus brauchen. Und jetzt möchte ich zum zweiten, viel, viel kürzeren Teil jetzt kommen. Wir wollen uns nämlich jetzt den Kontrast zu Herodes angucken. Wir haben uns gerade Herodes, diesen stolzen, hochmütigen Typen, angeguckt und machen jetzt nochmal einen Haken hinter und gehen von Hochmut jetzt zur Demut. Wir machen tatsächlich auch in der Apostelgeschichte so einen Szenenwechsel. Sie gehen jetzt von Jerusalem weg in eine Stadt namens Antiochia und gucken uns da jetzt die Gemeinde an und schauen, was da die Gemeinde macht. Denn dort sehen wir keinen Hochmut und Stolz, sondern wir sehen eine demütige, hingebungsvolle Gemeinde. Wir sehen das Gegenteil von Herodes. Und jetzt lasst uns mal Apostelgeschichte 12 von Vers 24 bis Kapitel 13, Vers 3 mal lesen. Da heißt es, die Botschaft Gottes aber breitete sich immer weiter aus und die Zahl derer, die sie annahmen, wuchs ständig. Nachdem Barnabas und Saulus ihren Auftrag in Jerusalem erfüllt und die Geldspende überbracht hatten, kehrten sie nach Antiochia zurück. Johannes mit dem Beinamen Markus begleitete sie. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon genannt, der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manna, richtig, was für ein Name, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Wir können fast parallel jetzt einfach mal diese Geschichten so sehen. Während Herodes hochmütig als Gott angebetet werden will und dafür von Gott bestraft wird, sehen wir die Gemeinde in der Stadt Antiochia, welche von Demut getrieben zum lebendigen Gott betet und sich seinem Willen unterordnet und dafür Segen erfährt. Die Gemeinde war von Demut getrieben. Herodes war von Hochmut getrieben, die Gemeinde von Demut. Natürlich, trotzdem hatten sie ihre Kämpfe, aber der Grundsatz war Demut. Und das sei gesagt zu uns allen, die wir zu Jesus gehören und ihm nachfolgen. Ein Nachfolger von Jesus, der muss sich immer demütigen. Er kommt nicht um diese Wahrheit drumherum. Ein Nachfolger Jesu demütigt sich immer. Und das lesen wir in Matthäus 16, 24. Da sagt Jesus, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dieser Vers fordert uns dazu auf, unseren Stolz abzulegen. Jeder Christ muss zu seiner Bekehrung, zum Punkt, wo er Jesus nachfolgt, an den Pforten des schmalen Wegs seinen Stolz ablegen. Das ist die Voraussetzung, Jesus zu folgen, deinen Stolz an den Pforten des schmalen Wegs abzulegen. Das ist so wie, als würden wir können mal ein Bild ranschmeißen, vor einer großen Wandertour sein und wir sind mit Flipflops unterwegs. Und diesen Weg da bis zum Gipfel hochzulaufen, ist mit Flipflops schwer. Genauso schwer es ist, den schmalen Weg mit Stolz zu bewältigen. Keine Chance. Wir müssen die Flipflops an den Pforten des kleinen, schmalen Wegs ablegen und müssen Demut anlegen, Wanderschuhe, sonst schaffen wir diesen Weg nicht. Du gibst nämlich, wenn du Jesus folgst, dein altes Leben auf. Das alte Ich, dein Stolz, ist plötzlich Tod und Geschichte. Nun lebt dein neues Ich für Jesus und ordnet sich ihm unter. Demütig bekennt ein Christ, dass er ohne Jesus verloren ist und seine rettende Gnade braucht, um Vergebung der Sünden zu erlangen. Demütig müssen wir erkennen, dass ich mich selbst nicht retten kann, sondern der Glaube an Jesus allein. Und dann fängst du an, dich gegen deinen Stolz zu entscheiden. Du lebst nicht mehr für dich, sondern für Christus. Du vertraust ihm und nicht mehr dir selbst. Das Einzige, wofür du nur noch stolz bist, ist das Kreuz von Jesus. Galater 6, Vers 14. Für mich jedoch, heißt es da, ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Und genau das sehen wir auch bei der Gemeinde in Antiochia. Sie haben ihren Stolz abgelegt und Demut angezogen. Sie vertrauen Jesus allein. Und wie sah das praktisch aus? Wir gucken mal in den Vers 2 vom Text, also von Kapitel 13. Praktisch sah Demut aus dadurch, dass sie sich den Willen Gottes unterordneten und ihn suchten durch Fasten und Beten. Sie fasteten und beteten und haben im Gebet um Gottes Willen gerungen. Sie wollten Antwort von Gott. Wann hast du das letzte Mal gefastet oder gerade auch im Gebet für den Willen Gottes gerungen, dass er dir seinen Willen zeigt, obwohl es Widerstand geben könnte? Aber dein Gebet ist trotzdem, trotz Widerstand, verherrliche deinen Namen, Jesus, koste es, was es wolle. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ein zweiter Aspekt, den wir sehen, was die Gemeinde in Antiochia ausmachte, ist, dass sie anderen Menschen dienten und andere höher achteten als sich selbst. Zu der Zeit war eine Hungersnot in Jerusalem, sodass die Gemeinde aus Antiochia der Gemeinde in Jerusalem Geld spendete. Wir lesen das in Vers 25 von Kapitel 12. Da kamen Barnabas und Paulus zurück aus Jerusalem, weil sie da gerade eine Geldspende hinterlassen haben. Wir sehen es auch dadurch, dass sie den Verlorenen dienen und wichtige Brüder in den Dienst schicken. Barnabas und Paulus lesen wir nämlich hier. Die wurden gesegnet und ausgesendet, in die Welt zu gehen, um von Jesus zu erzählen. Die Verlorenen waren ihnen eine große Bürde. Und die Frage ist dir auch. Ein dritter Punkt, wo wir Demut sehen bei der Gemeinde in Antiochia, ist, indem sie den Willen Gottes gehorsam auch ausübten. Trotz großem Widerstand und Verfolgung, zum Beispiel, was wir bei Herodes gesehen haben, der wirklich die Christen umbringen ließ, trotz Widerstand gingen Barnabas und Paulus nach Jerusalem, welche den Auftrag, die Geldspende zu überbringen, in Jerusalem ausführten. Trotz Verfolgung. Sie haben sich einer großen Gefahr ausgesetzt, aber sie vertrauten Gott. Und nachdem der Heilige Geist sprach, dann segneten sie Barnabas und Paulus und sendeten sie aus. Und die Gemeinde und die beiden Brüder sind Gott gehorsam, auch wenn es sehr wahrscheinlich der Fall war, dass sie eigentlich Barnabas und Paulus nicht einfach ziehen lassen wollten. Die wollten sie mit Sicherheit bei sich behalten. Das wäre so, als würden wir jetzt sagen, Bernd und Dave, geht raus und wir wollen euch doch eigentlich hier behalten. Es ist trotzdem eine Freude, aber eine Trauer da. Aber sie waren gehorsam, geht raus. Sie drehten sich nicht um sich selbst, sondern dienten demütig ihrem Nächsten und an erster Stelle Gott. Sie folgten den Versen aus Philipper 2, Verse 3 und 4. Da heißt es, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Und das Schöne ist, Demut beginnt nicht bei uns, sondern Demut, wir haben ein Vorbild. Ein Vorbild, was unerreichbar für uns ist, aber woran wir uns festklammern können und was für uns die größte Ermutigung ist, selbst demütig zu leben. Und von diesem Vorbild lesen wir in Philipper weiter, Kapitel 2, Verse 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus zeigt uns, was wahre Demut ist. Denn der ewige Gott, welcher das Anrecht hat, stolz zu sein, kommt auf die Welt, um in Demut uns zu dienen. Und das ist ein Gedanke, der ist zu groß für uns eigentlich. Wir werden diesen Gedanken niemals wirklich fassen können. Selbst in der Ewigkeit werden wir Fragen haben, wie groß diese Demut von Christus war, als er sich demütig vor uns am Kreuz hingegeben hat. Aber selbst wenn wir nur einen Bruchteil verstehen, wie demütig Jesus für uns war, dann sollte dies der größte Antrieb für uns sein, ihm als Antwort in Demut zu dienen. Denn er kam vollkommen demütig auf die Erde, um unseren Stolz am Kreuz zu tragen. Wegen deines Hochmutes hing er dort demütig am Kreuz. Und genau deswegen darfst du jetzt wissen, dass dein Stolz dir vergeben ist. Wenn du zu ihm kommst und dein Stolz ihm bringst, dann ist dir vergeben. Eine Strafe wie die Strafe für Herodes, die droht dir nicht mehr. Weil Jesus diese Strafe für dich getragen hat am Kreuz. Und genau deswegen komm heute Abend zu Jesus und bring ihm deine Schuld, demütige dich vor ihm. Das sollten wir alle tun. Und das Schöne ist, Gott belohnt nämlich die, welche sich vor ihm demütigen. Er segnet sie. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das selbst vorstellen, in menschlicher Sicht, aber er segnet uns aus göttlicher Sicht. Und diese Segnung ist viel, viel besser, als die irdische jemals sein wird. Und das sehen wir auch bei der ersten Gemeinde. Die Gemeinde, die bekam kein neues Haus von Gott für ihre Demut oder kein neues Pferd mit Kutsche, dafür, dass sie so demütig und treu ihm dienten. Nein, ihre Belohnung sah wie folgt aus. Und diese Belohnung sehen wir in Vers 24 des Textes. Da heißt es, die Botschaft Gottes aber breitete sich immer weiter aus. Und die Zahl derer, die sie annahmen, wuchs ständig. Gott beantwortete ihre Demut und Arbeit mit geretteten Seelen, wofür sie so sehr arbeiteten und ringten. Gott segnet uns zuallererst nicht mit irdischem, sondern mit Schätzen der Ewigkeit. Und der größte Schatz wird eines Tages dann sein, wenn wir Jesus sehen. Viel, viel besser als alles Irdische, was du dir vorstellen kannst. Das ist die größte Belohnung. Also noch einmal, Jakobus 4, 6. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Amen. Stehen wir auf. Und jetzt wollen wir uns vor Jesus demütigen und ihm singen und danken, dass er für uns so demütig war und ans Kreuz ging und unseren Stolz dort getragen hat. Und wir wollen ihm folgen. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.